Jeder wird also in der Regel wollen seine Behauptung durchsetzen, selbst wenn sie ihm für den Augenblick falsch oder zweifelhaft scheint. Die Hilfsmittel dazu gibt einem jeden seine eigene Schlauheit und Schlechtigkeit einigermaßen an die Hand. Das schrieb Arthur Schopenhauer, und zwar in einem handschriftlich nachgelassenen Text über die Kunst, Recht zu behalten. Klingt doch nicht übel. 38 Tricks, die helfen sollen, in jeder Diskussion Sieger zu bleiben. Trotzdem würde es ein bisschen schwerfallen, die Behauptung durchzusetzen, Arthur Schopenhauer sei ein früher Verfasser von Ratgeberliteratur gewesen. Heute vor 150 Jahren ist er gestorben, sein Denken wirkt nach, aber Hand aufs Herz, wer liest schon Schopenhauer? Einer, der Schopenhauers Werk und Leben bestens kennt, ist der Philosoph und Autor Dr. Robert Zimmer. Er hat ein Buch geschrieben, eine Biografie, die unter dem Titel Arthur Schopenhauer, ein philosophischer Weltbürger erschienen ist. Herr Zimmer, dieser Titel lässt aufhorchen. Man hat vielleicht so ein Bild vor Augen von einem griesgrämigen Eigenbrötler und Menschenfeind namens Schopenhauer. Und dieser Mann soll ein philosophischer Weltbürger gewesen sein. Was ist damit gemeint?
Nun, Schopenhauer war vielleicht sozial nicht immer der verträglichste Mensch, aber von seiner Persönlichkeit und seiner Statur als Philosoph her war er jemand, der in vielen Kulturen zu Hause war. Er selbst sprach mehrere Sprachen. Seine Philosophie ist beeinflusst nicht nur von der europäischen Tradition, von der griechischen Philosophie, der französischen, englischen, deutschen Philosophie, sondern Schopenhauer ist auch der erste bedeutende europäische Philosoph, der die östlichen Weisheitslehren rezipiert hat und in seiner Philosophie verarbeitet hat. Er ist also, wenn man so will, der erste moderne globale Denker.
Ein globaler Denker, ein Weltbürger, und dann kommt noch etwas hinzu, das unmittelbar damit zusammenhängt. Sie schreiben, mit ihm, mit Schopenhauer, also wird die deutsche Philosophie urban. Was bedeutet das nun in diesem Zusammenhang?
Das bedeutet, zum einen wird sie sprachlich urban. Wenn man sich anschaut, wie sich die deutsche Philosophie der Schopenhauerzeit sprachlich dargestellt hat, also mit Zeitgenossen wie Hegel, Fichte und Schelling, so war das eine weitgehend von Professoren bestimmte und geschriebene Philosophie, die ein sehr schwieriges akademisches Deutsch schrieb. Und Schopenhauer, der sehr viel Literatur las, hat eine sehr klare, anschauliche, verständliche Sprache entwickelt. Und das Zweite ist, anknüpfend an das, was wir eben sagten, dass Schopenhauer ein international orientierter Denker war. Er hat eben nicht nur aus der deutschen Tradition geschöpft, auch in dieser Hinsicht ist er urbaner als seine anderen deutschen Zeitgenossen.
Anschaulichkeit und Verständlichkeit sind ausgesprochen leserfreundliche Fähigkeiten, die ein Autor mitbringen kann. Nun haben Sie auch schon angedeutet, dass er sozial ja nicht besonders verträglich gewesen sei. Schon die berühmte Mama, die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer, hat über seinen permanenten Missmut geklagt. Hängen denn, um es etwas plakativ zu fragen, der berühmte schopenhauerische Pessimismus und diese Grobheit, dieser Missmut miteinander zusammen?
Ich denke, nein. Ich denke, das sollte man trennen. Er hat eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur gehabt, die zu einem Teil, denke ich, auch vererbt war. Er neigte zu Panik- und Angstzuständen, er war jähzornig, er hatte sich nicht immer im Griff. Das hat aber mit dem Inhalt seiner Philosophie nichts zu tun. Sein Pessimismus schöpft er aus ganz anderen Quellen, unter anderem zum Beispiel aus diesen östlichen Weisheitslehren, in denen das Leben als Leiden interpretiert wird. Und hier fühlte er sich in der Erfahrung, die er mit der Welt hatte, nämlich in der Erfahrung vielfältigen Chaos, der Kriege, der vielfältigen Unglücke, die er selbst erfahren hat, bestätigt. Dies alles war aber unabhängig von seiner Persönlichkeitsstruktur.
Ein Kapitel Ihres Buchs, Herr Zimmer, heißt »Die Welt auf zwei Begriffe gebracht«. Ich würde Sie mal bitten, in diesem Sinn hemmungslos zu vereinfachen und uns kurz zu erklären, was bedeutet »Die Welt auf zwei Begriffe gebracht« im Zusammenhang mit schopenhauerischer Philosophie.
Das spielt ganz konkret auf den Titel seines Hauptwerks an, nämlich die Welt als Wille und Vorstellung. Wille und Vorstellung sind die beiden Begriffe, auf die Schopenhauer die Welt bringt. Und zwar unterscheidet er zwischen einer Oberflächenwirklichkeit, die er Vorstellung nennt. Das ist die Wirklichkeit, die wir normalerweise immer erfahren und die wir auch wissenschaftlich erforschen. Und einer tiefen Wirklichkeit, die unser eigentliches Wesen bestimmt und die nennt er Wille. Dieser Begriff Wille ist natürlich etwas missverständlich. Er hat nichts zu tun mit dem individuellen Willen, sondern er meint so etwas wie eine universal wirkende, ziellos und zwecklos sich fortzeugende Energie, die alles Lebende durchdringt. Also die Welt auf zwei Begriffe gebracht, heißt die Welt einmal verstehen als Oberflächenwirklichkeit, sprich Vorstellung, und die Welt als Tiefenwirklichkeit, sprich Wille.
Wenn man nun weiter fragt, worin denn wohl Schopenhauers bis heute wirkungsvollste philosophische Idee bestehe, würde man dann auf die Antwort kommen, genau eben darin, in dieser Begriffspaarung, oder würde man das doch noch ein bisschen anders formulieren?
Man würde die Schlussfolgerung aus dieser tiefen Wirklichkeit ziehen und sagen, die Welt ist eben nicht eine vernünftige Welt und der Mensch ist eben nicht, wie die Tradition vor Schopenhauer sagte, ein Vernunftwesen, sondern die Welt ist triebbestimmt und der Mensch ebenso. Und da hat Schopenhauer zum Beispiel auf die Psychoanalyse Freuds und auf unser heutiges Welt- und Menschenverständnis eingewirkt.
Und hat vielleicht auch noch auf einem anderen Gebiet ganz gewaltige Wirkung erzeugt, wenn da von einer im Tiefen wirkenden Energie die Rede ist. Man denkt an die Musik, man denkt an Wagner. Der Einfluss auf Wagner ist schon im 19. Jahrhundert Thema von Büchern gewesen. Was steckt wohl von Schopenhauers Musikdenken noch in unseren Köpfen heute?
Da muss man unterscheiden zwischen dem, was Schopenhauer musikalisch mochte. Das war eigentlich nicht Wagner, sondern das war Rossini zum Beispiel. Und dem, was Musiker selbst aus Schopenhauer schöpften. Aber in seiner Philosophie, das ist wahr, spielt die Musik eine Rolle als die höchste Form der Künste, in der der Wille unmittelbar wirksam wird. Also wir dringen, indem wir Musik hören, unmittelbar zum Wesenskern der Welt vor.
Was aber nicht bedeutet, dass wir diesen Wesenskern durch die Musik sozusagen klüger geworden auf den Begriff bringen könnten.
Ich denke, es gibt zwei Arten, sich diesem Wesen zu nähern. Das eine ist einer westlichen Philosophietradition entsprechender Art. Das macht Schopenhauer sozusagen selbst, indem er uns rational erklärt, dass die Welt Wille ist. Und das zweite ist eine unmittelbar intuitive Willenserfahrung, die sehr sinnlich und leiblich ist. Die erfahren wir zum Beispiel in unserer Sexualität. Die erfahren wir aber auch über Kunst. Diese beiden Formen gibt es sicherlich.
Ich habe eingangs die eristische Dialektik erwähnt, diese kleine Handreichung für Rechthaber. Sollte man da mal reinschauen, um im Alltag besser zurechtzukommen?
Ich denke, das schadet nichts, weil wir da den Menschen vielleicht mal so kennenlernen, wie er wirklich ist. Nämlich nicht als ein vernunftgesteuertes Wesen, sondern als ein Wesen, das seine Vernunft dazu gebraucht, seine Triebe und seine Triebregungen durchzusetzen gegenüber anderen.
Robert Zimmer im Journal auf NDR Kultur. Ich danke Ihnen herzlich. Das Buch von Robert Zimmer heißt Arthur Schopenhauer, ein philosophischer Weltbürger. Es ist bei DTV erschienen, hat 298 Seiten und kostet 14,90 Euro. Und dieses Gespräch, das wir am Nachmittag aufgezeichnet haben, können Sie nachhören unter ndr.de/kultur.